Liebe zu eurem Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Sie hören Ihren Pfarrer und Spiegel aus Bischofshof in Österreich. Es ist Freitag, ein theologischer Freitag. Ein theologischer Freitag, wo höchstwahrscheinlich dann auch wirklich jeder Zuhörer beleidigt ist. Zuerst kriegen die Katholiken ans drauf, dann die Evangelischen und dann die, die überhaupt nirgends dabei sind. Manchmal ist das notwendig, um das auch einfach auf den Punkt zu bringen. Die Theologie ist der Wächter des Glaubens. Und der Glauben, das ist was im Menschen drin, was zunächst einmal ungeklärt ist, etwas Emotionales, das die Ratio der Theologie braucht. Dringend braucht. Wir werden das Ganze, also ich werde versuchen, das Ganze noch nachher an ein paar ganz bösen Beispielen zu zeigen, was passiert, wenn die Emotion alleine regiert. Okay, meine Lieben. Heute geht's darum, dass Johannes Paul II. Selig wird. Wir wollen mal ganz kurz zusammenfassen, was das heißt. Erstens, es hat ein Wunder gegeben. Dieses Wunder hat nicht er selbst gemacht, sondern es gilt in der römisch-katholischen Theologie, das ist die Unterschrift des Himmels darüber, dass dieser ein seliger Mensch ist. An sich ist es so, dass die Lebensführung eine ist, die einen in den Stand der Gnade bringt. Darum geht's. Wenn man dann noch ein zweites Wunder auftreiben kann und eine weltweite Verehrung, dann wird man zum Heiligen erhoben. Naja, als Evangelischer sage ich natürlich als allererstes einmal, super, dass der selig wird. Ich bin sogar schon heilig. Wir wollen daran erinnern, dass das Grundprinzip des Apostels Paulus dahin besteht, dass jeder Getaufte heilig ist. Nun, es ist einfach die Frage, was ist heilig? Heilig, und da ist Paulus natürlich ein guter Jude, der hat sogar was gelernt. Was das heilig schlicht und ergreifend bedeutet, gehört Gott. Und da Taufe eine Überantwortung an Gott ist, gehört jeder, der getauft ist, Gott. Sprich, jeder, der getauft ist, ist heilig. Damit ist die Diskussion auf biblischem Niveau an sich erledigt. An sich. Schauen Sie, jetzt muss man natürlich ganz bösartig sagen, ja, was hat das Christentum oder auch das Popularjudentum, auch der Popularislam, die ersten beiden mit der Bibel, das letztere mit dem Koran auch nur in etwa zu tun? Kaum was. Es geht natürlich darum, dass ganz, ganz viele Angehörige der drei großen Buchreligionen dieses Buch nie in ihrem Leben in der Hand hatten oder auf jeden Fall nicht ernsthaft reingeschaut haben oder wie auch immer sich damit auseinandergesetzt haben, sondern sie sind einfach irgendwie fromm. Irgendwie fromm heißt, sie haben irgendwelche Gefühle, und damit sind wir in der zweiten Definition des Heiligen. Ist ganz, ganz, ganz spannend. Gott sei Dank gibt's Google Books, und in Google Books gibt's in Auszügen die Theologische Realenzyklopädie. Die Theologische Realenzyklopädie ist ein, glaube 45-bändiges Lexikon der Theologie und ist das genialste Büchel, das jemals geschrieben wurde. Wenn du dort nachschaust, da schreiben wirklich die ganz, 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 ganz Großen, und wenn man das liest, weiß man das. Und da habe ich jetzt gerade etwas gelernt in den wenigen Seiten, die man auf Google Books lesen kann. Es gibt einen ganz anderen Zusatz. Also nicht gehört Gott, sondern das war ein Held des Glaubens. In der Tat entwickelt sich die altkirchliche Heiligenverehrung aus der Verehrung der Heroen. Also was sind Heroen? Heroen kennen Sie. Das war zum Beispiel der Achill. Das war der Odysseus. Das sind die uralten Heroen. Da gibt's Heroengräber. Diese Sache war auch wirklich in der Religion ganz wichtig. Man hat dort diesen Heros verehrt und das war der Superheld. Und wenn man den verehrt hat, ist man halt auch so ein toller Krieger geworden wie der Achill zum Beispiel. Herakles zum Beispiel, da gab es überhaupt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Gräber. Und die Verehrung geschah immer an den Gräbern. Also das waren ja jetzt auch Vorbilder. Ganz was Wichtiges, sie waren Vorbilder. Man hat sich emotional an dieses Vorbild gebunden und hat damit auch ein Stück seiner Kräfte natürlich bekommen. Ist klar, wenn ich mir jemanden als Vorbild wähle, wenn ich so sein möchte wie der, dann werde ich dem auch ähnlich. Dazu brauche ich also keine Religion und nichts, dazu brauche ich einfach nur die intensive Beschäftigung mit einer Person und dann werde ich dem eben ähnlich. Heroen kennen wir heute eigentlich nur noch in Comics und in Comic-Verfilmungen. Superman ist natürlich ein Heros. Batman und diese ganzen Leute, also diese ganzen Superhelden, das ist es. Und sie wissen auch, wenn sie Kinder haben, wie gern die sich dann irgendeine Decke umhängen als Umhang und die mit einer Hand festhalten, mit der anderen Hand Arm vorausgestreckt, zur Faust geballt, wie Superman durch die Wohnung fliegen. Jetzt passiert was ganz Wichtiges. Auch das Urchristentum ist schon dadurch gekennzeichnet, dass natürlich abergläubische, heidnische Impulse einströmen. Und siehe da, es strömt recht fröhlich ein. Und im recht fröhlichen Einströmen geschieht ja jetzt eine ganz einfache Geschichte. Heidnische Inhalte werden vollkommen ungeprüft ins Christentum übernommen. Nicht von den Theologen, sondern sahen einfach da. Und plötzlich fangen diese Witzbolde an, die Gräber von großen Christen zu verehren. Heroen, Helden, Vorbildern. Das sind auf der einen Seite einmal die Märtyrer, die um ihres Glaubens willen gestorben sind. Martyrein, davon leitet sich das Wort ab, bedeutet schlicht und greifend ein Zeugnis ablegen. Und es ist natürlich ein sehr intensives Zeugnis, wenn du die Wahl hast, von Löwen aufgefressen zu werden oder einmal zu rufen, Kaiser Kyrios, also der Kaiser ist mein Herr, und du entscheidest dich für die Löwen. Das ist natürlich schon eher eine Zeichensetzung, die nebenbei bemerkt in der Antike auch extrem gewirkt hat. Die Zuschauer waren auch sehr frustriert, wenn man die Christen verfüttert hat, weil die sind betend, singend, kniend im Sand der Arena gekniet und haben sie da von den Löwen auffressen lassen. Und es war nicht lustig, weil die sind nicht weggerannt oder haben noch versucht, mit dem Löwen zu kämpfen, haben sie einfach Gott ergeben umbringen lassen. Was in der weiteren Bevölkerung eine sehr hohe Bewunderung oder zumindest Verwunderung über die Christen nach sich gezogen hat. Die werden dann irgendwo beerdigt und man beginnt, das Grab dieses zu besuchen. Verehrt den als Helden des Glaubens. Und in der Tat hast du in der römisch-katholischen Seligsprechungsliturgie diesen Begriff noch immer drin, einen Held des Glaubens. Jetzt passiert eine ganz eigenartige Geschichte. Im Christentum wird dann einfach gesagt, na gut, wo ist der? Na, der ist im Himmel. Na gut. Und jetzt ist er nicht nur im Himmel, sondern er ist ein Mitregent Christi. Das ist jetzt 100% heidnisch. Also das darf man jetzt an dieser Stelle einfach sagen. Das sind die alten griechischen Vorstellungen, dass die Heroen in den Himmel erhoben werden und dort Gott gleich irgendwo so auch am Olymp tun und da irgendwie mittun. Gibt also überhaupt nicht einmal ansatzweise irgendeine Vorstellung im Christentum dazu, aber das ist plötzlich die Vorstellung, stellt man sich sehr einfach vor, nicht so der König holt, der Jesus, so sitzt so am Thron und die Typen, die am Thron sitzen, haben ja eine ganze Reihe von Beratern und diese Heiligen sind dann die Berater. Und wenn man jetzt so einen betet, also man betet an sich nicht zu ihm, man bittet den Fürsprache bei Christus zu machen, dann ist das klar, weil das ist also gut österreichisch, nicht? Man kennt wen. Man ist in der gleichen Partei sozusagen, hat schon mal mit dem gesoffen und, also das ist jetzt wienerisch, pardon, nicht christlich, und geht davon aus, man sagt es dem und der sagt das dann dem Herrn Hofrat und der kennt den Herrn Hofrat so gut, der macht das dann. Also, so ist die Vorstellung. Jetzt kann man sich natürlich über das Ganze total lustig machen und sagen, ja, ist halt heidnisch. Es ist natürlich total heidnisch, aber man kann sich nicht darüber lustig machen. Man muss eine Sache verstehen, wie der Johannes Paul II. Beerdigt wurde, brach das Volk schon in den Ruf aus, sofort heilig sprechen. Und das ist jetzt das Entscheidende, und es ist das, worum es in Wirklichkeit geht. Herzlich willkommen in der Popkultur des Christentums. Popkultur ist nicht, irgendeiner steht mit einer E-Gitarre vorn, sondern Popularkultur. Wir konstatieren eine unglaubliche Emotionalisierung im Christentum. Wir, jetzt kriegen die Evangelischen eine am Deckel, sehen, dass Popkultur gelebt wird, zum Beispiel auf den evangelischen Kirchentagen. Da soll mir jetzt wirklich keiner einreden, dass das eine wirklich christlich-theologische Veranstaltung ist, sondern das ist so ein mehrtägiges Popkonzert einfach. Diverse Stars treten auf, die meisten können nicht singen, aber stimmt bei Popstars ja auch meistens. Und da kann man sich fanatisiert seinem Heros Anbietern, sei das jetzt irgendein toller Gospelchor aus den USA, die sind ja so ehrlich, die sagen von sich selbst, sie kommen zu einer Show. Wir denken uns, die sind dort alle so drauf, das ist lebendiges Christentum, nein, ist einfach ein Konzert, passt schon. Man kann natürlich dann auch zu vielleicht geschassten Bischöfinnen gehen und die dann anjubeln und sagen, ja, du bist also nur von den bösen Männern umgebracht und also um deinen Job gebracht worden und so weiter und so, kann man alles machen. Man kann sich dort richtig schön emotionalisieren. Man kann auch Pilgerwege machen, von denen man nicht weiß, weshalb man es macht. Der Pilgerweg ist eigentlich einmal ein Weg zu einem Heiligtum. Und hat sich dann natürlich meistens als sehr, sehr klug herausgestellt, dass das über bestimmte Stationen ging, dass dieser äußere Weg einem inneren Reifungsweg entsprechen soll und so weiter und so fort. Man muss ganz ehrlich sagen, die meisten großen Pilgerwege, und ich hob hier an, gerade daneben, sind heutzutage natürlich einfach ja Wanderwege, Weitwanderwege, wo man sich da einfach sein Fett abtrainieren kann, ohne einem inneren Prozess zu folgen, ohne der inneren Schau zu folgen. Die meisten, die da gehen, werden wahrscheinlich gar nicht wissen, was der Begriff der inneren Schau bedeutet. Gleichgültig, es geht um Emotionalisierung. Wir haben es im Katholizismus ganz klar. Diese Johannes Paul II. Geschichte ist eine pure Emotionalisierung. Johannes Paul II. Wurde schon gewählt, weil er emotionalisieren konnte. Er hatte unglaublich viele Fans und Groupies, die also einfach total auf ihn abgefahren sind, ganz, ganz, ganz gewaltig auf ihn abgefahren sind. Wenn es einen Papst gibt, der wirklich alles verhaut hat, dann war es Johannes Paul II. Er ist Theologe extrem schlecht. Er hat also zum Beispiel niemals verstanden, was eine Befreiungstheologie sein soll. Er hat ganz wenige Dinge verstanden. Das sagen also auch die katholischen Kollegen, ist eigentlich wirklich erschauend für die römisch-katholische Theologie. Aber er konnte emotionalisieren. Ein heiligmäßiges Leben hat er sicher nicht geführt, wer relativ klar so viele, weil mit ihm Befreundete und irgendwie auf dem gleichen Trip seien, die Kinderschänder der kirchlichen Justiz gegenüber schützt, führt kein heiligmäßiges Leben. Das ist kein Heros des Glaubens. Also dazu finden Sie jetzt 1 Milliarde Belege und Protesteingaben römisch-katholischer Theologen, so der nicht. Ist wurscht. Es geht um etwas anderes, um die Emotionalisierung, und da brauchen wir evangelisch uns gar nicht aufregen, weil wir haben ja unseren Kirchentag. Und wir haben ja auch immer mehr Gottesdienste, die deswegen gut sind, weil sie so richtig schön emotionalisieren. Braucht man bei der Predigt nicht zuhören, braucht man nur drinnen sitzen und irgendwie eine Träne zu drücken und sagen, wie toll es doch ist, dass man jetzt hier endlich seine Heimat gefunden hat. Damit jetzt alle böse sind auf mich, darf ich noch allen Menschen herzlich gratulieren, die sich unglaublich gefreut haben über die Wahl von Barack Obama, weil jetzt wird alles anders. Wir halten nochmal fest, also aus christlicher Position wird alles dann anders, wenn Jesus wiederkommt zum jüngsten Gericht, und genau erst dann, vorher nicht. Wir haben natürlich die Heronverehrung, Österreich ganz speziell, im dem Teil, wo noch Feudalherrschaft und Mittelalter herrscht, auch bekannt unter dem Bundesland Kärnten, hatten wir gerade also den Hero schlechthin, Herrn Haider. Und das war ein Heros und aus, und der hat emotionalisiert und der hat irgendwas gesagt und alle haben gejohlt, und deswegen hat er also immer die Stimmen gekriegt und hat da also getan und gemacht. Gut, Kärnten ist heutzutage bankrott. Die österreichische Bundesregierung weiß nicht, wie sie ein Budget zusammenbringen soll, weil sie so irrsinnige Verluste in Kärnten hinnehmen muss. Ist aber jedem wurscht, der Keiler war ein Traum, weil er emotionalisieren konnte. Und da sehen wir jetzt, wo die Hut zu brennen beginnt. Natürlich ist die heutige Entwicklung Richtung Emotionalisierung ein Rückschwung. Es gibt den großen, großen Schock der Theologie im 20. Jahrhundert, und das war Herr Hitler. Mit Herrn Hitler hat die römisch-katholische und die evangelische Theologie gelernt, wozu es führt, wenn man in der Religion emotionalisiert. Wenn man Heron sie schafft und wenn man in die Richtung geht. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt's Batsche Theologie, Worttheologie, kahle evangelische Kirchen. Es wird der Auslegung des Wortes Gottes zugehört und sonst gar nichts. Man sitzt ruhig drin und gibt auch Ruhe. Vielleicht hat man das auch übertrieben. auch im katholischen Bereich, keiner verehrt mehr einen Heiligen, wir sind ja nicht deppert, wir haben gelernt, wozu sowas führt. Und es wird trocken, es wird ganz trocken und es taucht das Bedürfnis auf der Menschen wieder nach Emotionen, nach einer emotionalen Kirche. Und das hat natürlich auch tolle Erfolge, in Klammer schauen wir mal wie lang, aber die entscheidende Frage ist eine ganz, ganz andere. Wenn es so weit ist, und man sieht es jetzt einfach nur am Fokus Johannes Paul, dass unter völliger Verdrängung der Realität ein Mensch hochgejubelt wird, nur weil er zuerst mal emotionalisieren konnte und weil er auch ein wirklich bedrückendes Schicksal hatte. Also den Parkinson in dieser Dimension zu haben, ist wirklich nicht lustig und ist auch ein tapfer ertragenes Leiden. Das sei jetzt gesagt, das sei ganz klar gesagt. Wenn aber nicht das in den Vordergrund gestellt wird, sondern wieder so eine Heros-Figur, der man, ja, schlussendlich ist es ja nicht einmal, dass man dem nacheifert, sondern einfach sagt, ja, der macht was für mich, der hat was für mich gelebt, dann stellt sich natürlich allen Kirchen Westeuropas die große, große Frage, haben wir wirklich nichts gelernt? Haben wir nicht eine Verantwortung mit Emotionalisierung unglaublich verantwortungsvoll umzugehen? Haben wir die nicht? Haben wir nicht die Verantwortung, Leuten zu sagen, und dort sind wir jetzt, wo ich angefangen habe, dass wir ja auch eine klar rationale Theologie haben, die genau der Überemotionalisierung entgegentritt und sagt, Moment, du stehst jetzt mit deinem Fahnderl dort und schreist dir gerade die Lunge aus dem Halse. Reden wir mit drüber und denken wir vor allen Dingen nach. Die gute Kombination zwischen Emotionen und klaren, kritischen Verstand, das macht den Christen aus. Eines allein ist zu wenig. Dass ihr es gut verbinden könnt, wünsche ich euch von ganzem, ganzem Herzen und einen gesegneten und behüteten Abend.